Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Herzlich willkommen zum aktuellen Onda Info. Wir berichten euch diesmal aus Mexiko, wo die Leitung des VW-Konzerns bereits geplante Investitionen stoppt, weil die Arbeiter und Arbeiterinnen des VW-Werkes in Puebla eine Lohnerhöhung erstreikt haben. Im krisengeschüttelten Argentinien nimmt die Verarmung der Bevölkerung rasant zu. Die Polizei begegnet der Situation, indem sie bettelnde Kinder festnimmt. Nichtregierungsorganisationen und Kirche konnten nun durchsetzen, dass diese Anordnung ausgesetzt wird. Peruanische Strafverfolger haben jetzt gegen den Ex-Präsidenten Alberto Fujimori wegen seiner Einbindung in die Aktivitäten von Todesschwadronen Anklage erhoben. Derweil versucht Fujimori in Japan seine Haut zu retten. In einem ausführlichen Beitrag beschäftigen wir uns einmal mehr mit der Situation in Kolumbien. Während dort schon auf parlamentarischer Ebene über eine Legalisierung des Drogenanbaus nachgedacht wird, startet das Militär unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung eine neue Offensive gegen die Guerilla.
¿Qué sucedió en la semana?
Mexiko. Die Reaktion kam schnell. Kaum hatten die Arbeiter und Arbeiterinnen des Volkswagen-Werkes im mexikanischen Puebla Anfang September erfolgreich ihren Streik beendet, verkündeten die Konzernmanager einen Investitionsstopp für das Land. Die Voraussetzungen haben sich geändert, ließ der Vizepräsident von VW Mexiko, Francisco Bada, wenige Stunden nach dem Abschluss wissen. Soll heißen, nachdem die Gewerkschaft eine zweistellige Lohnerhöhung durchgesetzt hat, sind die Lohnkosten für das Unternehmen etwas gestiegen. Außerdem meint man im Konzernmanagement, dass das mexikanische Arbeitsrecht dringend reformiert werden müsse, um es, so ein weiterer VW-Sprecher wörtlich, den Ansprüchen einer modernen Industriegesellschaft anzupassen. Es brauche bessere Instrumente, um die Lösung von Konflikten effektiver zu gestalten. Nun hat die Wolfsburger Konzernleitung jedenfalls beschlossen, geplante Investitionen von rund 1,5 Milliarden Dollar bis auf Weiteres zurückzuhalten. Das Geld würde dafür in Asien investiert, erklärte Mexiko-Vizechef Bada. Mit den finanziellen Mitteln sollte ursprünglich das VW-Werk in Puebla modernisiert werden, um neue Produkte herzustellen. Bislang werden dort unter anderem der Jetta, der New Beetle und der VW Käfer hergestellt. Etwa 12.400 Arbeiter und Arbeiterinnen produzieren normalerweise 1.500 Autos sowie 2.000 Motoren täglich. 18 Tage lang wurde das Werk bestreikt, bis sich der Konzern mit der Betriebsgewerkschaft und dem unabhängigen Gewerkschaftsdachverband UNT auf einen Kompromiss einigen konnte. Das Ergebnis? 14,7% Lohnerhöhung, Lebensmittelgutscheine und Schulbeihilfen eingerechnet, sagen die Gewerkschaften. VW hingegen spricht von einer Tariferhöhung von lediglich 10,2%. Immerhin, rund 25 Millionen Dollar täglich, also insgesamt etwa 500 Millionen Dollar, soll der Streik das Unternehmen nach Meinung von Experten gekostet haben. Tatsächlich dürften die Verluste etwas geringer ausfallen, denn in den ersten 2 Wochen konnten die vollen Lager abgebaut werden. Seit Anfang September jedoch stand die Unternehmensleitung mit jedem Tag mehr unter Druck, sich auf die Forderungen der Streikenden einzulassen. Wirklich beschweren kann sich der international agierende Konzern dennoch kaum. Noch immer liegt der Lohnkostenanteil in Puebla bei etwa 3-4%, während er weltweit in VW-Produktionsstätten auf etwa 15% beziffert wird.
Argentinien. Ein Befehl des Polizeichefs der Provinz Buenos Aires, wonach bettelnde Kinder und Jugendliche festgenommen werden sollten, ist vorübergehend außer Kraft gesetzt. Auf Grundlage dieses Befehls von Anfang August hatten die Polizeidirektionen der Hauptstadt spezielle Einsätze angeordnet. Dabei waren jeweils Dutzende Jugendliche festgenommen und an Jugendgerichte übergeben worden. Mit der vorübergehenden Aussetzung des Polizeidekrets reagierte der Minister für öffentliche Sicherheit der Provinz, Ramón Verón, auf Proteste der lutherischen Kirche und anderer gesellschaftlicher Gruppen. Nichtregierungsorganisationen kritisierten allerdings, dass der Befehl zwar ausgesetzt, aber nicht aufgehoben ist. Die Vereinigte Lutherisch-Evangelische Kirche und andere Gruppen hatten die Aufhebung des Polizeibefehls gefordert. Sie wiesen darauf hin, dass das Dekret gegen die in der argentinischen Verfassung verankerte universelle Erklärung der Rechte des Kindes verstoße. Weiterhin kritisierten sie den repressiven Charakter des Befehls, der das Leben in Armut nur noch schwerer mache. Allein für das Jahr 2001 liegen dem obersten Gerichtshof 800 Anzeigen von Minderjährigen wegen deren Misshandlung auf Polizeidienststellen vor. In Buenos Aires, wo 400.000 Familien in Armut leben, forderte die lutherische Kirche Maßnahmen zum Umgang mit diesen Kindern und Familien, die die Rettung ihrer Menschlichkeit zum Ziel haben sollen. Seit Monaten befindet sich Argentinien in einer schweren Wirtschaftskrise. Massenentlassungen und Lohnkürzungen sowie Demonstrationen und Streiks sind an der Tagesordnung. Bei Straßenblockaden im Norden des Landes wurden zwei Menschen sogar von Polizeieinheiten erschossen.
Peru. Mord, Entführung, schwere Körperverletzung. Mit diesen Vorwürfen wird nun der ehemalige peruanische Staatschef Alberto Fujimori in Lima angeklagt. Wie die Generalstaatsanwältin Nelly Calderón am 6. September mitteilte, soll der Ex-Präsident für die Massaker des Todesschwadrons Colina Anfang der 90er Jahre zur Verantwortung gezogen werden. Colina wurde vom damaligen Geheimdienstchef Vladimiro Montesinos geschaffen. Dem Terror der Gruppe fielen mindestens 25 Menschen zum Opfer. Im Kampf gegen die Guerilla-Organisation Sendero Luminoso, dem leuchtenden Pfad, soll das Todesschwadron im November 1991 ein Wohnhaus überfallen und 15 Gäste einer Party erschossen haben. Ein halbes Jahr später entführte ein Colina-Kommando 9 Studenten und einen Professor. Die Entführten wurden später als vermeintliche Sendero Luminoso-Aktivisten ebenfalls erschossen. Fujimori soll über die Aktionen bestens informiert gewesen sein. Den beteiligten Militärs soll er sogar Orden verliehen haben. Dass der Ex-Staatschef aber tatsächlich juristisch zur Verantwortung gezogen wird, ist kaum zu erwarten. Fujimori, dem auch Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen wird, hatte sich im vergangenen November nach Japan abgesetzt und von dort aus seinen Rücktritt erklärt. Als Sohn japanischer Eltern gilt er selbst als japanischer Staatsbürger und muss nicht nach Peru ausgeliefert werden. Japans Staatspräsident Junichiro Koizumi hat bislang erklärt, sich an diesem Gesetz zu orientieren.
Kolumbien. Die Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Guerilla sind aufs Neue unterbrochen. Die Armee startet eine neue Offensive gegen die linksgerichteten Aufständischen. Die Regierung unter Präsident Andrés Pastrana geht unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung mit US-amerikanischer Hilfe gegen die Stützpunkte der Guerilla vor. Drogenbekämpfung ist der allgemeingültige Begriff, der sämtliche Aktionen der Regierung und insbesondere den Plan Colombia rechtfertigen soll. Mit Drogenbekämpfung wird der Einsatz hochgiftiger Pestizide legitimiert, mit denen die Plantagen und damit auch die Lebensgrundlagen der Bauern im kolumbianischen Urwald vernichtet werden sollen. Ricardo Vargas, Experte für Antidrogenpolitik und Plan Colombia, spricht über den chemischen Krieg gegen die Plantagen und die Rolle der USA, über die Anwendung von dem für den bodennahen Gebrauch konzipierten Allround-Pflanzenschutzmittel Glyphosat, das mit Kleinflugzeugen über den Plantagen versprüht wird, sagt er,
in Colombia se ha aplicado bajo la formulación Roundup. Este Roundup tiene una dosificación.
Dieses Produkt wird traditionell als Allround-Mittel benutzt. Gegen die illegalen Anbaugebiete wird es in hoher Konzentration eingesetzt, anders als im Garten oder in der Landwirtschaft. Ein Beispiel: Als Pflanzenschutzmittel im Zuckerrohranbau werden 1,5 Liter pro Hektar ausgebracht, während gegen die illegalen Anbaugebiete Dosierungen von über 10,5 Liter pro Hektar verwendet werden. Die Auswirkungen sind beachtlich. Wälder werden zerstört, die Umwelt wird zerstört. Es beeinträchtigt die Gesundheit der Menschen. Aus diesem Grund haben sich die Länderchefs an die Zentralregierung gewendet, mit dem Ziel, diese Operationen zu beenden, die höchst negative Auswirkungen haben, während die Anbaugebiete bestehen bleiben.
Der Versuch der Regierung, die Plantagen zu zerstören, hat bisher wenig Erfolg. Als Gegenreaktion beginnen die Bauern, denen zum Coca-Anbau keine Alternative geboten wird, sich politisch zu organisieren. Staatliche Subventionen fließen bislang in Kolumbien vor allem dem Militär zu. Die Armee ist in den vergangenen 3 Jahren von 23.000 auf 55.000 Berufssoldaten angewachsen. Eine neu geschaffene Eingreiftruppe, die FUDRAS, soll mit jeweils mindestens 2.000 Mann gegen Guerillastützpunkte vorgehen. Die Elitesoldaten werden dabei von modernster Technik wie Black Hawk-Hubschraubern und Aufklärungsflugzeugen unterstützt. Der internationale Druck ist hoch und die Gründe für das Scheitern der repressiven Politik sind vielfältig. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass an der offiziellen Drogenbekämpfung viele Firmen verdienen, wie Vargas beschreibt.
Der Krieg gegen die Drogen und die Besprühungen ist ein hervorragendes Geschäft für viele Privatinteressen. Sie sind ein Spitzengeschäft für Helikopter- und Kleinflugzeugfirmen. Diese Firmen haben sogar ihre eigenen Söldner. Im Grunde modifizieren die USA gerade ihre Sicherheitspolitik gegenüber Lateinamerika. Die USA transformieren die lateinamerikanischen Armeen. Die kolumbianische Armee verwandelt sich gerade in eine reine Antidrogenarmee. Wir haben bereits 3 spezielle Antidrogenbataillone. Und so wird es auch in Ecuador, Peru und anderen Ländern passieren. Das heißt, die Vereinigten Staaten bekommen den größtmöglichen Vorteil im Namen der Drogenbekämpfung, um die gesamte Sicherheitsstruktur dieser Länder ihrer Agenda unterzuordnen. Und derzeit steht der Drogenhandel ganz oben auf ihrer Tagesordnung.
Während an den Aktivitäten verschiedenste internationale Firmen, deren Bandbreite von Rüstungskonzern bis Söldnervertrieb reicht, verdienen, kommt in Kolumbien selbst eine Debatte auf, die sonst eher in Industrienationen bekannt ist. Es geht um die Liberalisierung von Produktion, Handel und Konsum der Drogen. Als einzige sinnvolle Maßnahme, die den Profiteuren des illegalen Handels, also auch denen, die in den USA oder Europa sitzen, das Wasser abgräbt. So brachte die Senatorin der oppositionellen liberalen Partei, Viviane Morales, als Alternative zur erfolglosen Militärschlacht den Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Anbau, Produktion, Handel und Konsum von Drogen ins kolumbianische Parlament ein. Es ist vollkommen illusorisch anzunehmen, der Entwurf hätte auch nur den Hauch einer Chance, das Parlament zu passieren. Zu groß sind die Geschäfte und zu groß sind die internationalen Machtinteressen, die mit der Drogenbekämpfung verknüpft sind. Dennoch markiert der Legalisierungsvorschlag den Beginn einer Debatte über den Sinn der kolumbianischen Antidrogenstrategie. So erhielt Viviane Morales, die den Vorschlag vorgebracht hatte, inzwischen Rückendeckung von Luis Eduardo Garzón, dem Präsidentschaftskandidaten der Mitte-Links-Bewegung Sozialpolitische Front. Garzón befürwortete die Legalisierung und kritisierte die Doppelmoral der kolumbianischen Drogenpolitik mit den Worten: Es gibt Leute, die morgens Drogen konsumieren, mittags Drogen verkaufen und abends gegen den Drogenhandel wettern.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.